können gerne tief zu dem Stand machen. Meine Augen werden nicht besser. Ja, danke. Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir gleich in einem so großen Kreis heute Abend hier zusammen sind. Ich freue mich, dass Sie sich einlassen auf dieses Experiment. Pfarrer Becker hat es schon angedeutet. Die ganze Offenbarung in einer Woche. Ich bin selber gespannt, ob das gelingt. Was mich ermutigt, ist dieser Vers, ganz am Anfang der Offenbarung, Vers 3 und 1. Selig ist, der da liest und die da hören, das sind Sie, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Also dieser Vers am Anfang der Offenbarung sagt, auf diesem Buch liegt eine besondere Verheißung. Wer es liest, hört, behält, also sein Leben danach ausrichtet, der wird gesegnet. Offensichtlich sollen wir ermutigt werden, uns nicht von den vielen Bildern und Symbolen abschrecken zu lassen, sondern uns mit diesem letzten Buch der Bibel zu befassen. Für mich selber, das kann ich jedenfalls sagen, war es ein echter Gewinn. Und es ist mein Gebet, war mein Gebet, wiederholt während der Vorbereitung und auch heute, dass wir alle jetzt in diesen Tagen etwas von diesem Segen empfangen. Wolfgang sagte schon, wir können natürlich jetzt nur die Hauptlinien betrachten. Es geht um einen Überblick. Zur besseren Orientierung habe ich fast den ganzen Text hier in so einer PowerPoint-Portion, in kleine Portionen eingeteilt und werfe den so an die Wand. Und die müssen das jetzt nicht alles lesen, das soll ja kein Stress werden heute Abend. Ich habe deshalb die Worte, um die es geht, immer farblich hervorgehoben. Ich hoffe, Sie können das so erkennen. Sie dürfen aber auch am Ende des Abends sagen, also das war viel zu viel, das erschlägt einen, ja. Das ist kein Problem, dann können wir das auch lassen. Das soll eine Hilfe sein und wenn es keine Hilfe ist, dann lassen wir es. Gut. Startklar? Dann steigen wir ein in den ICE durch die Offenbarung. Also, das sehen Sie jetzt schon hier, Vers 1 sagt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Also, Jesus hat eine so wichtige Mitteilung von seinem Vater bekommen, die muss er unbedingt weitergeben. In der Regel macht er das durch einen Engel vermittelt, aber ab und zu spricht Jesus auch selber. Wem sagt er das? Seinen Knechten. Das ist ein interessantes Wort. Das zeigt natürlich einmal unsere Stellung, also wir sind Knechte, wir sind Diener, aber in der Offenbarung, ich möchte fast sagen auch sonst in der Bibel, sehr häufig drückt dieses Wort eine besondere Nähe aus. Geradezu Vertraulichkeit. Abraham zum Beispiel wird Knecht Gottes genannt. Und Sie kennen die Stelle, wie Gott im Begriff ist, Sodom und Gomorra zu vernichten. Da sagt er zu sich selbst, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Ist doch mein Knecht, kann ich ihn doch nicht verbergen. Hier ist Christus im Begriff, große Gerichte über die ganze Welt zu bringen. Und sein Gedanke ist, wie könnte ich das meiner Gemeinde verbergen? Das sind doch meine Knechte. Also hier wird gleich zu Beginn der Offenbarung ein gewisser Grundton angestimmt, der sich durch das ganze Buch zieht. Ich sage jetzt mal hier gerade so bei dem ersten Kapitel ein paar Dinge, die wiederhole ich nicht immer. Die kommen aber wiederholt in der Offenbarung vor. Und das ist eine Sache, da achten Sie einfach mal drauf, dieser Grundton, dass Gott, dass Jesus Christus sich ganz eng mit seinen Knechten verbunden fühlt. Das finden Sie fast auf jeder Seite. Sie können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie eng Jesus Christus sich mit uns heute Abend hier verbunden fühlt. Das geht viel tiefer, als wir meinen. Alles, was man ihnen antut, weil sie an ihn glauben, das bezieht Jesus auf sich. Wann geht's los mit diesem ganzen Geschehen der Offenbarung? Es heißt schon hier, in Kürze oder am Ende dieses Abschnitts, die Zeit ist nahe. Es waren auch schon 2000 Jahre. Passt da das Wort in Kürze? Also, in Kürze bedeutet einmal tatsächlich, es wird unverzüglich mit der Umsetzung der Ereignisse begonnen, die sich auf die Wiederkunft Jesu hinziehen, auf die neue Welt Gottes. Und wir werden das morgen sehen, das hat tatsächlich schon in der Zeit des Johannes oder danach begonnen. Aber dieses Wort in Kürze hat noch eine andere Bedeutung. Es bedeutet, wenn auf Gottes Uhr die Zeit für die Wiederkunft Jesu gekommen ist, dann zögert Gott nicht. Dann geht es wirklich in Kürze, Schlag auf Schlag, mit den Ereignissen, die sich unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu ereignen sollen. Datum nennt Gott nicht. Ich weiß nicht, ob wir froh darüber wären, wenn wir es wüssten. Ich weiß nicht. Es würde wahrscheinlich zu falschem Verhalten führen. Darum lässt es. So, und jetzt lesen wir Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Jetzt wieder was. Die Offenbarung, die steckt voller Zahlen. Und diese Zahlen, die bedeuten oft mehr als der reine Zahlenwert. Die 7, kennen Sie sicher. Die 7 drückt was in der Regel aus?
Vollzahl,
genau. Die 7 drückt die Fülle aus. Es gibt noch andere Vollzahlen in gewissem Sinne. Aber die 7 besonders, die drückt die Fülle aus. Und wenn sie sich auf Gott bezieht, dann drückt sie sogar Vollkommenheit aus. Höchste Fülle, Vollkommenheit. Und manchmal, und das ist es zum Beispiel hier, bedeutet 7 auch Vollständigkeit. So, Johannes schreibt an tatsächlich 7 existierende Gemeinden damals in Kleinasien, aber diese 7, die stehen für die vollständige Gemeinde Jesu. Wir können ganz mit Fug und Recht sagen, in diesen 7 ist auch Nümbrecht mit eingeschlossen. Die Offenbarung ist tatsächlich ein Buch wirklich für Nümbrecht. Es ist jetzt irgendwie so ein Haaren herbeigezogen, weil es vielleicht schön klingt. Sie ist an die Vollzahl der Gemeinden geschrieben. Und deshalb wirklich an uns. So, und jetzt folgt ein etwas ungewöhnlicher Briefanfang. Sie kennen das ja, das haben wir bei vielen Briefen, ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wer ist hier gemeint? Das ist Gott, der Vater. Ja, das ist der Vater. So, wie geht es normalerweise weiter? Von Gott dem Vater und von Gott dem normalerweise. Aber wie geht es hier weiter? Und von den 7 Geistern. Also mit der 7, das kennen Sie jetzt. Die 7 heißt nicht, dass jetzt Gott 7 Geister hätte, sondern das ist einfach der Heilige Geist. 7 aber der Heilige Geist mit seiner ganzen Fülle. Jetzt haben wir hier ist nicht der Zahlwert interessant, sondern der symbolische Wert der Zahl 7, der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle. So, der kommt jetzt vor dem Sohn. Das ist ungewöhnlich. Und erst jetzt und von Jesus Christus. Was soll das bedeuten? Was zeigt das? Hinter der Offenbarung steht der gesamte dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber von den 3 Personen wird Jesus jetzt ans Ende gestellt, um ihn besonders hervorzuheben. Denn was jetzt hier weiterkommt, bezieht sich nur noch auf Jesus. Und da kommt jetzt nicht nur ein Halbsatz auf Jesus, sondern wir können sagen, alle Verse, die wir hier sehen, beziehen sich alle auf Jesus. Diese Person wird besonders herausgestellt. Was für ein Buch ist die Offenbarung? Also natürlich klar, man kann sagen, die Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Die Offenbarung ist auch ein Trostbuch für die Gemeinde. Die Offenbarung, ich würde sagen, ist auch ein Trainingsbuch für die Gemeinde der Endzeit. Aber die Offenbarung ist ganz besonders Christusbuch. Die Offenbarung stellt Christus heraus vom Anfang bis zum Ende. Wirklich von der ersten bis zur letzten Seite. Christus hat das Wort hier am Anfang des Buches und er spricht quasi auch das letzte Wort am Schluss. Ich habe ja erst kürzlich in Nümbrecht im September über speziell diese Verse hier geredet. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Für die, die dabei waren, die haben das vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung. Die anderen könnten sich eine CD holen, wenn sie das interessiert. Hier werden jetzt 6 Dinge über Christus berichtet. 3 Dinge, die sich auf sein Wesen beziehen. 3 Dinge, die sich auf seine Taten beziehen. Und ich greife jetzt mal nur noch eine dieser 6 Dinge heraus, nämlich in Vers 5, dass er der Herr ist über die Könige der Welt. Die Offenbarung stellt ein paar Dinge über Christus besonders heraus. Und eines dieser Dinge ist seine Spitzenstellung. Jesus ist Herr. Er steht über allen Königen und Präsidenten und Kanzlern, auch über den Mächten, auch über den Tod, auch über der Euro-Krise. Ich hoffe, ich kann Ihnen das an diesem Abend so ein bisschen lieb machen, denn das ist ein Hauptthema der Offenbarung, seine Spitzenstellung, dass Christus alles im Griff hat. Und wisst ihr, das bedeutet auch all das Schwere in unserem Leben. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja jemand unter uns hierher gekommen, der dachte, ah Mensch, also was ich heute erlebt habe oder was mich im Moment umtreibt, ist was ganz Schweres. Eins kann ich Ihnen hier sagen. Christus hat diese Sache auch unter seiner Kontrolle. Das heißt nicht nur, dass er weiß, sondern er weiß auch, wie er damit umgehen kann. Legt es ihm in die Hände. So, und jetzt wechselt der Sprecher. Vers 8 zeigt, dass dieser Vers, da spricht Gott, der Vater, und er spricht schon von Vers 7 an. Der Vater spricht nur 2-mal in der ganzen Offenbarung. 2-mal in der ganzen Offenbarung. Also, wenn der Vater spricht, das ist was Besonderes. Ja? Das muss was Besonderes sein. So, und was sagt er hier in Vers 7? Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen aller Augen und alle, die ihn durchbohrt haben und so weiter. Die Offenbarung richtet die Gemeinde auf eine Person aus, Jesus Christus, und die Offenbarung richtet die Gemeinde im Wesentlichen auf ein einziges Ereignis aus. Und das ist die Wiederkunft. Das sind nicht die Katastrophen, das ist nicht die Schlacht von Armageddon oder sonst irgendwelche schönen Dinge, die uns vielleicht interessieren mögen. Die Offenbarung richtet die Gemeinde auf dieses Ereignis aus. Er kommt. So, und das wissen Sie jetzt sicherlich. Johannes, der hat die Offenbarung auf Patmos empfangen, kleine Insel vor der Küste Kleinasiens. Der Kaiser Domitian dachte, da könnte man den Johannes isolieren. Das war so 95 nach Christus. Er ahnte nicht, dass er ihm nur die nötige Ruhe zum Empfangen und Aufschreiben der Offenbarung gibt. Wenn Gott uns Zwangspause verordnet, sollten wir vielleicht nicht gleich jammern. Sondern vielleicht mal fragen, Herr, willst du mir etwas offenbaren? Vielleicht über mich selbst oder über dich? Ja, an einem Sonntagmorgen, am Tag des Herrn, Sonntagmorgen ist das, hört Johannes dort eine große Stimme. So, das sage ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle. Achten Sie einmal darauf, Also ich habe mir das sogar jedes Mal unterstrichen. In der Offenbarung ist alles groß. In keinem Buch kommt das Wort groß häufiger vor als in der Offenbarung. Vor allen Dingen dann ab Kapitel 6. Auf jeder Seite statistisch so etwa 5-mal, vielleicht noch was öfter. Ja? In der Offenbarung ist alles groß. Und deshalb jetzt auch hier, Johannes hört eine große Stimme. Ist also wichtiger als normale Stimmen. Er dreht sich um, er sieht Christus. Aber so, wie er ihn noch nie gesehen hat. Er sieht 7 goldene Leuchter. Aus Vers 20 erfahren wir, die stehen für die 7 Gemeinden, diese 7 Gemeinden, aber die 7 Gemeinden stehen wieder für die weltweite Gemeinde, also die stehen auch für den Leucht. Und dann sieht er Jesus mitten unter den Leuchtern. Das bedeutet, Jesus kümmert sich um jede einzelne Gemeinde ganz persönlich. Ja? Er hat sich von diesen Gemeinden umgeben. Er ist in ihrer Mitte. Das ist eine Anspielung auf den hohen Priester. Der machte das so im Tempel. Da stand ein Leuchter. Und die Aufgabe des hohen Priesters war es, die Dochte zu kürzen, die Lampen zu reinigen. Und so kümmert sich jetzt Jesus um die Gemeinde, damit sie als Licht in der Welt scheint. Auffällig, und wieder übrigens, ja, dieser Grundton der Nähe, der Verbundenheit. Ganz nah, persönlich kümmert er sich um die Gemeinde. Auffällig jetzt, er ist bekleidet mit einem langen Gewand. Wird ausdrücklich betont. Sie kennen das, weil das Museum, die Götter zur Zeit des Johannes, die waren alle unbekleidet. Jesus ist bekleidet. Das Heidentum ist immer geneigt, schützende Tabus, wohltuende Regeln zu zerbrechen. Christus richtet sie auf. Christen folgen ihm darin. Wenn ich euch nun frage, also jetzt wird Christus beschrieben, wenn ich euch nun fragen würde, mit wie vielen Merkmalen wäre er wohl beschrieben? Ist dann die Antwort 5, 7, 10, 15, 20? Wie viel werden das wohl sein? Es passt nur eine Zahl jetzt.
7,
ja, genau. Ja. Und so ist das auch hier. Ganz kurz gehen wir die mal durch. Das weiße Haupthaar steht für die Reinheit Jesu. Auch für seine Gottheit, denn so wird schon Gott in Daniel 7 beschrieben. Und das war für die ersten Leser völlig klar, die kannten Daniel 7. Wenn er weißes Haupthaar hat, dann ist klar, Jesus ist Gott. Seine Augen, wie eine Feuerflamme, sind die Augen eines Richters, dem nichts verborgen bleibt, der alles durchschaut. Seine Füße, wie Golderz, die stehen für die Herrlichkeit und für die Gerechtigkeit Jesu. Und jetzt seine Stimme. Wie, da haben Sie wieder das Wort, großes Wasserrauschen. Das deutet an, wenn der Herr spricht, muss alles schweigen. Dann schweigt doch alles. Ich habe so ein paar Leute, vielleicht haben Sie auch schon mal gehört, die sagen, wenn ich mal vor Gott stehe, vielleicht sagen Sie, stehen sollte, ja, wenn ich mal vor Gott stehen sollte, dann werde ich ihm mal was sagen. Soll ich ihm was sagen? Da wird keiner was sagen. Wenn wir diese Stimme hören, schweigen. Da sagt kein Mensch irgendetwas. Und jetzt, als nächstes, kommt die Hand. Und zwar ausdrücklich die rechte Hand. Das ist normalerweise immer die starke Hand. Und das ist auch hier, das ist die Hand, aus der uns niemand reißen kann. Ja? So, und in dieser Hand hält Jesus 7 Sterne. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels, da wird das, erklärt Jesus selber so, diese Sterne, das sind die Engel der Gemeinden, und Engel meint hier die Leiter der Gemeinden. Engel heißt Bote einfach. Ja? Das sind also die Leiter der Gemeinden, und wieder merken sie diese Nähe, dieser Schutz. Die Leiter der Gemeinde stehen unter ganz besonderem Schutz Christi. Von den Menschen werden sie oft am meisten angegriffen. Die Leiter. Sie stehen unter besonderem Schutz Christi. Sie sind in seiner rechten Hand, der Schutzhand. Natürlich heißt es auch, die Leiter sind vor allen Dingen ihm verantwortlich. So, jetzt kommt vielleicht das Wichtigste. Ich weiß nicht, ist alles wichtig, aber aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und da bitte ich Sie, genau darauf zu achten, wenn wir auch dann weiter durch die Offenbarung gehen. Wo führt Jesus das Schwert? Nicht in der Hand. Alle Religionen führen das Schwert in der Hand. Der Islam hat das Schwert in der Hand. Jesus führt das Schwert im Mund. Und das heißt, die Waffe, mit der er kämpft, ist das Wort. Und es ist auch die einzige Waffe, die uns als seinen Nachfolgern gegeben ist. Hat die Gemeinde leider nicht immer beachtet. Ganz wichtig deshalb. Das siebte, sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Wer sich in der Lichtherrlichkeit Gottes aufhält, fängt an zu leuchten. Von Mose wissen wir das. Nur der Unterschied zwischen Mose und Christus ist, dass Mose ein Angestrahlter war und es war Widerschein, was da leuchtete. Christus ist Quelle des Lichts. So, und der Johannes, wie er das jetzt gesehen hat, der fällt wie tot zu Boden. So hat er Jesus noch nie gesehen. Und jetzt achtet einmal darauf, wie Christus sich verhält und was er sagt. Genau wie zu seinen Erdenzeiten. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Wie oft hat er diese Worte, genau die gleichen Worte, zu seinen Erdenzeiten zu den Jüngern gesagt. Und auch jetzt, als der nicht nur Auferstandene, sondern als der himmlische Christus, überhaupt nicht irgendwie anders. Wisst ihr, als Gemeinde der Endzeit brauchen wir eine Sicht von Christus, die einmal gekennzeichnet ist durch Liebe und Vertrauen zu ihm, weil das berechtigt ist, wie wir gerade jetzt hier sehen an dieser Stelle. Gleichzeitig brauchen wir eine Haltung, die gekennzeichnet ist durch Ehrfurcht und Anbetung, weil auch das berechtigt ist. Eine Haltung der Anerkennung. So, und dann mit diesem Vers, mit diesen Worten hat jetzt Christus selber angefangen zu reden in der Offenbarung. Jetzt ist interessant, was sagt eigentlich er als erstes über sich selber? Ich bin der Erste. Also, Spitzenstellung. Der Brief Anfang hat es betont, das allererste Wort, was Jesus jetzt über sich sagt: Ich bin der Erste. Ich bin der Letzte. Und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. So dieses herrliche Wort, was wir besonders in der Osterzeit immer hören, aber als Wochenspruch haben. Und es betont die absolute Autorität, Spitzenstellung. So, und diese wörtliche Rede, die jetzt hier beginnt, die geht jetzt weiter und umfasst die ganzen Kapitel 2 und 3, alle 7 Sendschreiben. Und da das jetzt dieser Teil, wahrscheinlich der bekannteste Teil der Offenbarung überhaupt ist, will ich jetzt heute Abend zu diesem Teil nur insgesamt was sagen. Also die 7 Briefe, die sparen wir jetzt mal aus. Die sind ja auch am Predigtext. Ich möchte jetzt nur Folgendes sagen. Wenn wir den Anfang der einzelnen Sendschreiben betrachten, ich habe jetzt mal nur 2 Anfänge hier auf die Folie geschrieben, wenn wir die Anfänge der Sendschreiben betrachten, dann wird jedes Mal Bezug genommen auf die Beschreibung Christi in Kapitel 1. Häufig gerade aus diesen 7 Dingen, die wir eben gesehen haben, oder auch andere Teile von Kapitel 1. Ja, das sagt er, da hält die 7 Sterne in der Hand. Oder das sagt er, da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Was macht Christus hier? Jeweils am Briefanfang an die Gemeinde. Den Brief an die Gemeinde. Er richtet die Gemeinden auf sich persönlich aus. Wisst ihr, eine Gemeinde, die auf Jesus ausgerichtet ist, das ist eine Gemeinde im Sinne der Bibel. Unsere Zeit ist ja voll von Versuchung und von Verführung, aber eine Gemeinde, die auf Jesus ausgerichtet ist, die kommt durch die Endzeit hindurch. Darum macht der Herr das. Darum machen das alle rechten Gemeinde hier. Darum machen das schon die Kindergottesdienstmitarbeiter, die Sonntagsschulhelfer. Sie richten Kinder auf Christus aus. Darum machen wir das in unserer Arbeit. Und es ist gut, wenn wir uns selber prüfen, auf wen bin ich eigentlich ausgerichtet. Wissen Sie, kürzlich las ich ein Buch, da stand drin, unser Herz ist eine Götzenfabrik. Kaum hat man die Götzen rausgeschmissen, man meint, man hat sie rausgeschmissen, da entstehen schon wieder neue. Unser Herz ist eine Götzenfabrik. Und darum muss man sich selber immer wieder fragen, auf was bin ich eigentlich ausgerichtet in meinem Leben? Christus macht das ganz bewusst, er richtet die Gemeinde auf sich aus. So, und dann am Ende auch aller Briefe, sind sie alle gleich, da richtet der Herr die Gemeinde auf die Ewigkeit aus, auf die neue Welt. Das gibt dann auch immer so verschiedene Worte, verschiedene Aspekte. Hier zum Beispiel, das ist also Kapitel 2, Vers 7, das ist gerade das erste Schreiben an Ephesus. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Finden wir wieder in Offenbarung 22. Da ist von diesem Baum oder von Bäumen des Lebens die Rede, vom wiederhergestellten Paradies. Oder 2,26, wer überwindet, dem will ich die Macht geben über die Heiden und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. So, Heiden gibt es in der neuen Welt nicht, aber im tausendjährigen Reich. Also dieser Vers bezieht sich wohl auf das tausendjährige Reich. Ich habe den bewusst ausgesucht, der ist nämlich dahinter nochmal interessant, wenn wir dahin kommen, wie wir das auslegen. Ja, also diese Verheißung auch eben auf die letzte Zeit, aber jetzt nicht ganz das Ende, sondern das tausendjährige Reich. So, auf jeden Fall, dieses Ziel will Jesus ja mit der Gemeinde erreichen. Und darum richtet er die Gemeinde am Ende eben auf dieses Ziel aus. Und das brauchen wir also beides. Auf der einen Seite die Ausrichtung auf ihn selber, auf Christus, und auf der anderen Seite die Ausrichtung aufs Ziel. Jetzt mache ich schon gerade so, ja, hier und da. Eigentlich brauchen wir den Kopf gar nicht zu verdrehen. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen, Christus und das Ziel. Christus steht am Ziel. Das ist nur vielleicht der Fokus, die Schärfe, ja. mal Christus und mal ein bisschen mehr noch das Ziel ins Auge zu nehmen, aber eigentlich ist das fast dasselbe. Christus und das Ziel. Wer das vor Augen hat, braucht sich keine Sorgen machen, ob er wohl durch die Endzeit kommt, durch die Bedrängnis. So, und zwischen jetzt diesem Briefanfang und diesem Briefende, da lobt der Herr, tadelt er, stellt er Diagnosen, dann nennt er Therapien, da warnt er eindringlich, wenn die Gemeinde nicht hört. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Bevor in der Offenbarung vom Gericht über die Welt die Rede ist, betätigt sich Christus als Richter seiner Gemeinde. Aber das Richten hat einen anderen Sinn. Der Sinn ist nicht Strafe, sondern Korrektur, Umkehr. Der Sinn ist, damit wir als Gemeinde den Himmel erreichen. In diesem Sinn ist der Herr auch in Ihrem und meinem Leben tätig. So, und jetzt kommen wir also dann schon zu Kapitel 4. Und mit Kapitel 4 beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Hier heißt jetzt ausdrücklich, Johannes soll das sehen, was nach diesem. Also nach diesem, das ist jetzt so, was er in den Sendschreiben geschrieben hat, das ist noch so für Johannes die Gegenwart. Er soll jetzt beschreiben, was nach diesem geschehen soll, also was jetzt in Zukunft geschehen soll. Und da sieht er jetzt als erstes eine Tür, war aufgetan im Himmel. Boah, stell es euch mal vor. Die Tür im Himmel tut sich auf. So, und jetzt weiß ich nicht ganz genau, ich habe fast den Eindruck, der Johannes darf durch diese Tür nicht hindurch gehen, aber darf hindurch sehen. Wenn jetzt die Tür da geöffnet wird, dann kann ich ein bisschen in den Flur sehen. Ich sollte aber, wenn ich dann den Flur beschreiben würde, nicht meinen, ich sehe jetzt schon den ganzen Flur. Der ist noch ein bisschen mehr als das, was ich durch die Tür sehen kann. Und ich denke, so ähnlich ist das jetzt hier. Der Johannes sieht durch die Tür in den Himmel und er beschreibt uns jetzt einiges, wir werden das gleich hören, aber wir sollten nicht meinen, dass das schon der ganze Himmel wäre. Ich glaube, das ist noch ein bisschen mehr. Aber er sieht Entscheidendes. So, was kommt jetzt hier als nächstes? Oh ja, siehe ein Thron. Kleiner Tipp an dieser Stelle mal. Wenn Sie auf eigene Faust durch die Offenbarung reisen, und ich möchte Sie da ausdrücklich zu ermutigen, vielleicht auch jetzt in dieser Woche, ich weiß ja nicht, ob Sie das schaffen, ich kann aber versprechen, ich mache das mit, dass Sie die Kapitel, die wir jeweils abends behandeln, nachlesen. Sie können auch vorlesen, ist egal. Aber vielleicht, wenn Sie nachlesen, erinnern Sie sich an das eine oder andere, was Sie gerade gehört haben. Ich versuche das auch. Und wenn Sie auch jetzt mal später so ein Kapitel lesen und sich fragen, ich verstehe überhaupt nicht, was soll das eigentlich? Kleiner Tipp, achten Sie doch mal darauf, gibt es vielleicht da ein Wort oder vielleicht auch zwei Wörter, die häufiger vorkommen? Das passiert ganz oft in der Offenbarung. In einem bestimmten Kapitel kommt dann ein Wort gehäuft vor. Hier zum Beispiel, schon hier in diesen kleinen, in diesen drei Versen, oder in zwei Versen im Grunde nur, dreimal das Wort Thron. Wenn Sie wollen, können Sie heute Abend noch nachzählen. In dem ganzen Kapitel 14-mal das Wort Thron. Also dann haben Sie das Schlüsselwort dieses Kapitels. Irgendwie geht es in diesem Kapitel um den Thron. Und zwar in aller Regel 12 von den 14 Malen um den Thron Gottes. Und jetzt steht als nächstes hier, und auf dem Thron saß einer. Und das führt uns zur Hauptaussage des Kapitels. Also da muss man kein großer Theologe sein. Wenn auf diesem Thron Gott sitzt, dann sitzt er ja nicht untätig da, sondern bedeutet das, von diesem Thron aus wird regiert. vom Thron Gottes aus, oder so habe ich das Thema formuliert für diesen Abend, vom Himmel wird regiert. Alles geschehen in dieser Welt. Die Entscheidungen gehen von diesem Thron aus, von dem, der darauf sitzt. Ist doch beruhigend, ja? Wenn man jeden Abend so die Nachrichten hört mit der Euro-Krise, kriegt man ja selber fast die Krise. Wenn man das jetzt weiß, da ist noch einer drüber. Über diesen ganzen, meine ich jedenfalls, ratlosen Präsidenten und Premierministern und Kanzlern, wie die alle heißen, ja, da ist noch einer drüber. Und der regiert. Und der hat alles im Griff, der weiß, wo es hinführt und warum es so sein soll. Ja, wer ist das jetzt, der regiert? Ist klar, ist es Gott. Aber wie ist der? Wir haben jetzt eine ganz eigenartige Beschreibung. Und in dieser Beschreibung wird eindeutig eine Person beschrieben, eindeutig die Person Gottes, genau die Person des Vaters, aber Gott ist ja Geist. Johannes kann uns keinen Körper beschreiben. Er kann uns nur, und er sieht auch nur, das Wesen dieser Person. Aber wie soll er ein Wesen mit irdischen, das Wesen Gottes, mit irdischen Begriffen weitergeben? Also ab und zu sollten wir ein bisschen Mitleid mit dem armen Johannes haben. Der hat nämlich eine unmögliche Aufgabe. Denken Sie ja nicht, dass der alles, was der hier so geschrieben hat, dass der das quasi schon so, dass ihm das der Gleiche so aufgibt. Der hat sich das richtig, der muss sich das überlegen. Wie gebe ich ihm das jetzt wieder? Ist doch unmöglich. Ja, das, was ihm so eingefallen ist, er wählt zur Beschreibung Gottes Edelstein. Jaspis, Sarder. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich habe nicht so viel Ahnung von Edelsteinen. Vor einem Sonntag predigte ich in der Gemeinde eines unserer Mitarbeiter. Der hat mich dann anschließend zum Mittagessen eingeladen und der hat zwei Kinder. Und der eine, der Jüngste, ist vielleicht so 7, der zeigte mir ganz stolz sein Zimmer. War toll aufgeräumt. Der hatte da eine Steinsammlung. Und ich denke, ich gucke nicht richtig. Die waren zum Teil beschriftet. Ich habe, soweit ich weiß, zum ersten Mal bewusst einen Jaspis gesehen. Ich denke, so sieht also der Jaspis aus. Der war rot. Das habe ich gelesen dann. Das ist ja in der Regel rot. Aber es gibt auch noch eine seltenere Form, die ist weiß. Also ich vermute ja, dass dieser Jaspis hier weiß ist, weil nämlich der Sarder auf jeden Fall rot ist. Und ich vermute, meine Vermutung, dass das vielleicht zwei verschiedene Farben hier sind. Und dann wird ja noch der Regenbogen erwähnt, um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Das Smaragd ist auf jeden Fall grün. So, und mit diesen Edelsteinen drückt er die Eigenschaften Gottes aus. Das ist vielleicht Reinheit, wenn der Jaspis weiß ist, würde für die Reinheit Gottes stehen. Roter Sarder für den Eifer Gottes, grüner Smaragd für die Treue Gottes. Aber das ist fast ein bisschen Vermutung. Was es wohl vor allem ausdrücken soll, ist die überwältigend schöne Lichtherrlichkeit, mit der Gott umgeben ist. Gottes Wesen ist Licht. So, das ist mal Gott selber. Und dann ist Gott umgeben von drei Kreisen gewissermaßen. So, und jetzt ist wieder interessant, erwähnt hier als erstes von diesen drei Kreisen um den Thron, wird der 24 Ältesten, obwohl der räumlich erst der Zweite ist. Erwähnt wird er als Erster. Ausnahmsweise sind sich mal alle Kommentatoren hier einig, diese 24 Ältesten repräsentieren die Gemeinde Jesu. 2 mal 12, weil sie vielleicht für die Gemeinde des Alten und des Neuen Bundes stehen. So, und die werden als Erste erwähnt. Wieder dieser Grundton der Nähe, der der Vertraulichkeit. Die Gemeinde liebt den Vater am nächsten, am Herzen. Und dann erfahren wir, von den Thronen gehen aus Blitze, Stimmen, Donner, also höchste Aktivität, alles Zeichen für das machtvolle Eingreifen Gottes in den Lauf der Geschichte wieder. Vom Himmel wird regiert, von diesem Thron. So, und als nächstes wird dann der Heilige Geist erwähnt, in seiner ganzen Fülle, 7 Geister Gottes, direkt vor dem Thron. Vom Himmel aus wird auch weise regiert. Das wäre jetzt fast ein Abend für sich wert. Nur mal darauf zu achten, wie redet die Offenbarung vom Heiligen Geist. Ich kann das nur ganz kurz hier eben ein bisschen andeuten. Auf der einen Seite, sehen Sie hier, versieht sie ihn mit den höchsten Attributen. Ja? Die Zahl ist fast, haben wir eben auch schon, die Zahl 7, immer die Zahl 7 auf den Geist, um zu zeigen, es ist wirklich der Geist in Fülle, er ist Gott. Auf der anderen Seite tritt der Heilige Geist merkwürdig hinter den Vater und hinter den Sohn zurück. Im Zentrum steht eindeutig der Sohn. Er ist der Ausführer. Der Vater auf dem Thron ist der Bestimmende. Der Geist Gottes ist der Bestätigende. Oder derjenige, der Zustimmung in der Gemeinde wirkt. Ganz bekannte Stelle, Offenbarung 22. Jesus sagt, siehe, ich komme bald, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Hören Sie? Der Geist bestätigt das einfach und wirkt in der Gemeinde Zustimmung zu dieser Aussage Jesu, und die sagt dann auch, komm. Das ist der Geist. So, und dann vor dem Thron eine große Fläche wie ein gläsernes Meer, also unvorstellbare Weite, glänzende Herrlichkeit, kristallene Klarheit, vor Gott ist alles durchsichtig. Und jetzt wird ein zweiter Kreis erwähnt, und wie wir dann sonst sehen, räumlich ist er eigentlich der erste Kreis, der ist direkt um den Thron, man könnte fast sagen, der gehört auch zum Thron, 4 Gestalten, Zahl 4, auch wieder symbolische Bedeutung, 4 bezieht sich auf die Schöpfung. Der Mensch kann ja eigentlich bis 4 zählen. Ne? Wenn Sie Vögel am Himmel sehen, wenn Sie 4 Vögel sehen, bis 4 Vögel, sehen Sie sofort. Brauchen Sie nicht zu zählen, sehen Sie. Ab 5 fangen Sie an, einzuteilen in 2 Gruppen, eine 2er- und eine 3er-Gruppe. Wenn Sie 7 Vögel am Himmel sehen, sind Sie hoffnungslos verloren. Ja? Der Mensch kann nur bis 4 zählen. Das Experiment können Sie einfach mal machen. So, 4 bezieht sich tatsächlich auf die Schöpfung. Die 4 Wesen repräsentieren die Schöpfung. Der Löwe, die Wildtiere, Stier, Haus- und Opfertiere, der Mensch, die Krone der Schöpfung, und der Adler, die fliegenden Tiere. So, und diese 4 Wesen, wie gesagt, noch ganz eng zum Thron Gottes gehören, die loben Gott unaufhörlich. Das heißt, der Ausdruck, die hatten keine Ruhe. Ja, das bedeutet nicht, die haben Stress oder so, sondern das bedeutet, die priesen Gott ohne jemals aufzuhören, ohne Pause. Was ist der Himmel? Der Himmel ist Anbetung. Der Himmel ist Anbetung Gottes, ohne Unterbrechung. Preisen diese 4 Wesen Gott mit den Worten, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr Zebaoth. Ist Gott der Allmächtige, der da war, der da ist, der da kommt. In dieses Lob, in dieses Lob fallen dann auch die Ältesten ein, aber es gibt einen gewaltigen Unterschied. Fällt er Ihnen auf? Vergleichen Sie mal Vers 8, das war gerade das Lob dieser 4 Gestalten. Und jetzt Vers 11, die Ältesten, die Vertreter der Gemeinde, die loben Gott jetzt auch. Mir geht es nicht darum, dass das inhaltlich ein bisschen unterschiedlich ist. Mir geht es um etwas anderes. Fällt Ihnen das auf? Bitte?
Die Anrede.
Genau. Die Anrede.
Die Ältesten reden, also die Gemeinde redet Gott mit du an, beziehungsweise direkt, und das ist durchgängig in der ganzen Offenbarung so, aber weder diese vier Wesen noch die Engel reden Gott irgendwann in der Offenbarung mal mit du an. Ich habe mich die Zeit gehabt, ich hätte es am liebsten meine ganze Bibel geprüft, ob irgendwo mal ein Engel Gott mit du anredet. Die reden von unserem Gott und so, also als wenn da so ein, die Ehrfurcht so groß ist, beziehungsweise ja, der Abstand auch, die dürfen Gott vielleicht überhaupt nicht mit du anreden. Nur die Gemeinde. Nur die Gemeinde. Wieder dieser Grundton. Da machen wir uns sogar keine Gedanken. Ja? Wir beten und sagen selbstverständlich du. Das ist was Besonderes. Kein Wesen darf das. Nicht mal die Engel. Ganz Besonderes. So. Und jetzt möchte ich gerne, dass Sie darauf achten, die Ältesten loben Gott mit den Worten, du hast alle Dinge geschaffen. Ein Werk des Vaters wird in der Offenbarung immer und immer wieder herausgestellt und das ist das Werk der Schöpfung. Ein Werk des Vaters wird vom Satan besonders hartnäckig bekämpft und das ist das Werk der Schöpfung. Warum? Mit der Schöpfung beginnt auch die Geschichte. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist er auch der Lenker der Geschichte. Dann regiert er. Dann bringt er die Geschichte zu seinem Ziel, zu seinem Ziel. Dass Menschen diesen Gedanken auch nur denken, will der Teufel unter allen Umständen verhindern. Darum lässt er jedes Kind flächendeckend lernen, die Erde hat keinen Schöpfer und da ist kein Thron, von dem aus regiert wird. Damit bereitet er sein antichristliches Reich vor. Das kann nämlich nur dann gelingen, wenn das keiner im Blick hat. Ich habe unseren Mitarbeitern oft gesagt, ihr müsst die Schöpfungsgeschichte lehren. Heutige Kinder. Nach diesem Abend möchte ich Ihnen sagen, ihr müsst auch Offenbarung 4 lehren. Hört zusammen. So, und jetzt kommen wir zu Offenbarung 5 und jetzt wird es spannend. Johannes sieht in der rechten Hand Gottes ein Buch. Diese Buchrolle enthält den Zukunftsplan Gottes. Im Besonderen steht in dieser Buchrolle, wie Jesus die Herrschaft über die Welt, die ihm schon in Psalm 2 versprochen wurde, jetzt auch tatsächlich antreten kann. Das ist also ein ganz entscheidendes Buch, aber es ist verschlossen, versiegelt mit 7 Siegeln. Das heißt, noch verschlossener geht nicht. Ja? Und solange es verschlossen ist, bleibt Gottes Zukunftsplan nicht nur verborgen, der fängt doch gar nicht erst an. Und so beginnt eine Suche. Wer kann dieses Buch öffnen? Wer ist würdig? Wer hat das Recht? Es wird im Himmel gesucht, es wird auf der Erde gesucht, es wird sogar im Totenreich gesucht, aber überall Fehlanzeige. Johannes ist entsetzt. Das kann doch gar nicht wahr sein. Gottes Plan ist fertig, alles haarklein aufgeschrieben und nun kann er nur deshalb nicht umgesetzt werden, weil niemand das Recht hat, dieses Buch zu öffnen. Das gibt es doch überhaupt nicht. Johannes ist richtig fertig mit Nerven. Dann kommt einer von den Ältesten und sagt zu ihm, Johannes, beruhig dich, ja, weine nicht, weine nicht. Einer ist würdig. Einer hat den Sieg errungen. Er hat überwunden, nämlich der Löwe aus dem Stamm Juda. Aha, Johannes hat noch gar keinen Löwen gesehen im Himmel, durch die Tür, jetzt guckt er sich um, wo ist denn hier irgendwo ein Löwe? Er sieht sich um und was sieht er? Mitten zwischen dem Thron, also der Ausdruck heißt eigentlich auf dem Thron. Bei Thron dürfen wir denken, bei Thron immer so ein Sessel, da kann einer drauf sitzen, ist der Thron voll. Ja? Die orientalischen Thronen, die waren eher wie ein Sofa. Ja, das Lamm mitten auf dem Thron heißt, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Aber was sieht er? Nichts von Löwe, sondern Ein Lamm. Und jetzt müssen wir sehr genau darauf achten und uns sehr gut merken, jetzt für den Vorgang, einmal wie geschlachtet. Ganz deutlicher Hinweis auf Jesu Tod am Kreuz. Er ist das Lamm Gottes, das durch das Opfer seines Lebens unsere Schuld gesühnt sind. Die Opfermale waren nicht nur an dem irdischen Jesus zu sehen, sie waren nicht nur an dem auferstandenen Jesus zu sehen, sie sind auch jetzt noch an dem himmlischen, verherrlichten Christus zu sehen, sie sind bis in alle Ewigkeit zu sehen. Johannes sieht das Lamm immer noch wie geschlachtet. Kommen wir noch drauf. Ganz, also merken wir uns alles nur. So, und dann noch, und es hatte 7 Hörner. In der Offenbarung reden wir uns fast von Hörnern. Die Hörner stehen in der Offenbarung immer für Kraft. Die Hörner eines Tieres, die stehen dafür, seine Kraft. So, und jetzt 7 Hörner bedeutet eben Fülle der Kraft. Es bedeutet unüberbietbare Kraft. Wir werden später dem Tier begegnen. Das ist der Antichrist. Und von dem heißt es dann, der hat 10 Hörner. Auf den ersten Blick denkt man, liebe Zeit, das war schlecht. Christus nur 7 hat und der hat 10. Ja? Aber die Mathematik in der Offenbarung ist zum Glück ein bisschen anders. 10 ist auch eine Vorzahl. Aber 7 ist Qualität, 7 ist Quantität. 7 steht für viel Kraft, 10 steht für viel Kraft, 7 steht für die Fülle der Kraft, unüberbietbare Kraft. 7 Hörner sind unvergleichlich viel mehr als 10 Hörner. Puh, da kann man beruhigt sein. So, dass Christus jetzt als Lamm hier erscheint, darf also nicht mit Schwäche verwechselt werden. Das Lamm hat 7 Hörner. Und jetzt kommt ein feierlicher Moment. Jetzt kommt ein ganz großer Moment in der Weltgeschichte. Das Lamm nimmt das Buch. Und wie es dieses Buch nimmt, dieses die Zukunft entscheidende Buch in den Händen hält, da bricht im Himmel unbeschreiblicher Jubel auf. Jeder spürt den unbeschreiblichen, den besonderen Moment der Geschichte. Zuerst hören wir das Lob jetzt des inneren Kreises. Das Lob, das geht von innen nach außen. Es fängt an mit dem inneren Kreis der 4 Gestalten, auch der Ältesten, die das Recht des Lammes anerkennen, die Buchrolle zu öffnen. Du bist würdig. Und die Begründung, die sie dabei geben, ist jetzt sehr wichtig, denn du hast geschlachtet, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Vorhin haben wir gehört in Kapitel 4, dein Vater wird ein Werk. Besonders herausgestellt, das Schöpfungswerk, das alles geschaffen. Auch beim Sohn stellt die Offenbarung ein Werk besonders heraus, nämlich dieses hier, sein Versöhnungswerk. Von diesem Kapitel an wird Jesus fast durchgängig, jedenfalls dann, wenn das in die Beziehung zur Gemeinde ausgedrückt wird, fast durchgängig das Lamm genannt. Durch sein Versöhnungswerk hat Christus sich die Rechte an seiner Gemeinde erworben. Er hat sie erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Nationen. Es gibt nicht ein Volk, über das Christus kein Recht erworben hätte. Es gibt nicht ein Stamm, der sagen müsste, Sorge haben müsste, ist Christus auch für uns zugänglich? Dieses Werk gibt ihm das Recht, für alles handeln, was jetzt in der Offenbarung kommen wird. Dieses Werk ist gleichzeitig oder hat ihn auch zum Sieger über Satan gemacht. Und wie der Satan beim Vater das Schöpfungswerk angreift, so macht er es jetzt beim Sohn mit dem Erlösungswerk. Er versucht es lächerlich zu machen. Er versucht es mit Spott zu überziehen. Er versucht das Motiv der Liebe, das hinter der Kreuzigung steht, ein Motiv der Rache zu verzerren. Warum macht er das? Wo Christus als Erlöser erkannt wird, der wird er eben auch als Sieger erkannt. Der wird erkannt, dass Jesus gewonnen und der Satan verloren hat. Also ist auch diese Lehre für den Erfolg des antichristlichen Reiches höchst gefährlich. Und darum greift der Satan diese Lehre an. Seien wir darauf gefasst, dass wir das auch hören, mitbekommen, ja? Und ordnen wir es richtig ein, warum das so geschieht. Und lassen wir uns von der Verkündigung dieser schönen Lehre nicht abhalten. So, jetzt zieht die Anbetung weitere Kreise. Zur Ehre Gottes tritt jetzt der vielleicht größte Engelchor aller Zeiten auf. Myriaden von Myriaden, Tausende von Tausenden. Eine zart unvorstellbare Größe. Und die singen, und wir haben das ja eben auch schon ein bisschen gesungen, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. 7 Wörter. Ja, großes Lob, vollkommenes Lob. So, und jetzt geht die Anbetung noch weiter. Jedes Geschöpf fällt in das Lob ein, das jetzt sowohl dem Vater als auch dem Lamm gilt. Jetzt sage ich Ihnen noch was, und das ist jetzt fast schon das Letzte. Hier klingt ja eigentlich schon was von Philipper 2 an. Ne? Alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Die Offenbarung macht jetzt an dieser Stelle etwas, was wir noch immer wieder mal sehen, und ist vielleicht auch so ein Hinweis für Sie, wenn Sie selber die Offenbarung lesen. Sie hat die Neigung, vorauszugreifen. Gibt es welche hier unter uns, wenn die ein Buch lesen, dass die schon mal so ganz nach hinten gucken, und wie geht es denn aus? Ja? Ja, manche nicken. Okay, die Offenbarung, die macht das auch so, als wenn sie es gar nicht erwarten kann, zeigt sie uns immer wieder schon den Schluss, beschreibt das Ende, als sei es bereits Gegenwart. Ich meine, für Gott muss man sich mal vorstellen, ja, wenn das so die Zeitlinie ist, wir können ein Stück weit nach hinten gucken und nach vorne können wir eigentlich nicht gucken. Aber Gott steht jenseits der Zeitlinie. Was für uns Vergangenheit ist, was für uns Gegenwart ist und was für uns Zukunft ist, das sieht er alles auf einen Blick. Und deshalb gibt es überhaupt Prophetie. Und deshalb ist für ihn auch kein Problem, das Ende so zu beschreiben, als wenn es Gegenwart wäre. Ist das heute Abend deutlich geworden? Die Offenbarung stellt die überragende Bedeutung von Jesus Christus heraus. Und sie stellt heraus als Trost in dieser verrückten Zeit, als ganz wichtige Information für uns, für die Gemeinde, vom Himmel aus wird regiert, wird die Zukunft bestimmt. Morgen brauchen Sie ein bisschen starke Nerven. Morgen beschäftigen wir uns nämlich mit den Gerichten und mit der Frage, sind die wörtlich oder sind die symbolisch zu verstehen?
Ja, bevor wir mit Gebet und Segen dann auseinandergehen wollen, wir haben diese Abende aufgezeichnet. Stefan Tillmann hat es videomäßig aufgezeichnet. Bei ihm kann man sich melden, wenn man ein Video haben möchte. Wir haben es audiomäßig aufgezeichnet. Da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu bekommen. Das gibt es einmal jeden Abend eine CD, in der CD, im CD-Format, oder aber die ganze Woche am Ende auf einer DVD dann als MP3-Format. Je nachdem, was Sie brauchen, und das sind dann jeweils die beiden Möglichkeiten, das zu bekommen. da müssten Listen auslegen, wenn das heute Abend nicht alles geklappt hat. Wir sind in der Vorbereitung zum Beispiel ein kleines bisschen irgendwie durcheinander geraten. Habe ich gemerkt, es ist nicht alles so ganz reibungslos, wie ich das so erwartet habe. Dann ist es spätestens morgen Abend da. Das sind die beiden Möglichkeiten oder die drei Möglichkeiten, dass Sie das auch nochmal mitnehmen können. Ich lade Sie ein, vielleicht bleiben Sie noch einen Moment zum Gespräch da, um das eine oder andere auszutauschen, vielleicht auch nochmal sich über das Gehörte zu unterhalten. Ansonsten sind Sie herzlich eingeladen, morgen Abend wiederzukommen. Pastor Buskis hat immer schon wieder gesagt, da müssen wir noch dranbleiben, da geht es weiter. Also von da aus, das war sozusagen schon die Einladung für die nächsten Tage. Ich finde es spannend, ich komme gerne wieder und lade Sie dazu herzlich ein. Lassen Sie uns nun mit Gebet und Segen schließen. Wir stehen dazu. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Blick, für diesen geöffneten Türspalt in deine Herrlichkeit hinein. Nicht alles, was wir sehen, ist uns vertraut, manches ist fremd in den Bildern und Zeichen. Anders werden wir es gar nicht begreifen können. Wir danken dir für das, was wir verstanden haben. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der regierst. Herr, dass wir in dem Auf und Ab unseres Lebens, in den Sorgen und Ängsten, die wir uns machen, aber auch in den Siegen, die wir erreichen, dass wir darin umgeben sind von dir und deiner Gegenwart. Und dass du diese Welt zum Ziel führst, das macht uns froh und gewiss. Das holt uns runter, wenn wir abheben wollen, aber das baut uns auch auf, wenn wir stürzen. Danke für diese Gewissheit, mit der wir jetzt auch in diese Nacht gehen dürfen. Und so bleib du bei uns, als der, der die Spitzenstellung in der Welt hat und derjenige, der zu uns sagt, fürchte dich nicht. Segne und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erheb dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. Gute Nacht und auf Wiedersehen.